Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen dieser Ausgabe: Der TAR Media Verlag übernimmt die Zeitungen der Edipress in der französischen Schweiz. Das stößt dort auf Kritik. Laut dem Ständerat sollen Soldaten ihre Waffen weiterhin zu Hause behalten können. Es bestehe aber Handlungsbedarf. Die einzelnen Fraktionen des Parlaments diskutieren auch das Thema Bankgeheimnis mit unterschiedlichem Resultat. Die Hälfte der kubanischen Regierung wird völlig unerwartet entlassen. Wir hören warum. Und wir werfen einen gründlichen Blick auf die Krise in Russland. Echo der Zeit am Mikrofon, Kaspar Selk. Zuerst jetzt Christoph Studer mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Übernahme des Lausanner Verlagshauses Edipress durch den Zürcher Tamedia-Konzern erntet Kritik. Journalistengewerkschaften befürchten eine Verarmung der publizistischen Vielfalt. Auch Medienminister Moritz Leuenberger sieht die Medienvielfalt gefährdet. Allerdings sehe er auch Chancen, gerade was die Qualität betreffe. So hätten große Medienhäuser die Möglichkeit, die Journalisten besser auszubilden. In der Westschweiz wird die Übernahme kritisiert. So sieht etwa der Stadtpräsident von Lausanne, Daniel Prela, die Eigenständigkeit der welschen Presse bedroht. Der Waadtländer Finanzdirektor Pascal Prulis sieht in den Medien einen guten Indikator für den Gang der Wirtschaft. Die Übernahme zeige, dass die Wirtschaftskrise dauerhaft sei. Am Morgen hatte der Zürcher Medienkonzern Tamedia bekannt gegeben, dass er beim Westschweizer Konkurrenten Edipress einsteigen und dessen Schweizer Geschäft übernehmen werde. Das neue Unternehmen wird die viertgrößte Mediengruppe der Schweiz. Die Wettbewerbskommission muss die Übernahme noch bewilligen. Der Nationalrat will die Antirassismus-Strafnorm beibehalten. Er hat eine parlamentarische Initiative, die die Strafnorm aufheben wollte, deutlich abgelehnt. Für die Abschaffung stimmten einzig die Mitglieder der SVP. Die Mehrheit des Rates fand allerdings, die Meinungsäußerungsfreiheit sei trotz der Strafnorm gewährleistet. Zudem habe sich gezeigt, dass die Gerichte die Antirassismus-Strafnorm zurückhaltend anwenden würden. Der Ständerat sieht Handlungsbedarf bei der Frage, ob Armeeangehörige ihre Dienstwaffen weiterhin zu Hause aufbewahren sollen. Er fordert deshalb vom Bundesrat, dieser müsse eine rasche Lösung finden. Einen Vorstoss, der vorsah, die Waffen künftig im Zeughaus zu lagern, lehnte der Ständerat aber ab. Außerdem gehen dem Ständerat die vom Bundesrat vorgeschlagenen Maßnahmen zur Terrorbekämpfung zu weit. Er hat den Gesetzesentwurf zurückgewiesen, mit dem Auftrag an den Bundesrat, den Einsatz von Wanzen und die Überwachung von Post-, Telefon- und E-Mail-Verkehr noch einmal zu überdenken. Der Nationalrat war gar nicht erst auf den sogenannten Lauschangriff eingetreten. Tut er dies ein zweites Mal, ist die Vorlage gescheitert. Der Schweizer Logistikkonzern Kühne und Nagel baut weltweit mehr als 4'000 Stellen ab. 1'800 davon seien bereits gestrichen worden, teilte das Unternehmen mit. 2008 konnte Kühne und Nagel Gewinn und Umsatz deutlich steigern. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen jedoch mit schlechten Zahlen. Die Schweiz ist nun offiziell in der Rezession. Im dritten und vierten Quartal 2008 schrumpfte die Wirtschaft, und zwar um 0,1 respektive 0,3%. Das teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mit. Mehr Wettbewerb, tiefere Steuern und schnelle Investitionen in Bildung und Infrastruktur. So lauten die Empfehlungen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, um der globalen Wirtschaftskrise zu begegnen. Von staatlichen Hilfen für angeschlagene Autobauer hingegen hält die OECD wenig. Sie seien Geldverschwendung. Im Gegensatz zur Finanzindustrie sei die Autobranche für die Volkswirtschaft nicht lebensnotwendig. Seit 10 Jahren wurden in Deutschland im Februar nicht mehr so viele Autos verkauft wie im Februar dieses Jahres. Der Absatz von Neuwagen nahm gegenüber dem Januar um 22% zu, wie der Verband der Automobilindustrie mitteilte. Dies liegt vor allem an der sogenannten Verschrottungsprämie. Wer in Deutschland ein neues Auto kauft, erhält für seinen alten Wagen 2.500 €, falls dieser mindestens 9 Jahre alt ist. Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Thüringen, Dieter Althaus, ist von einem österreichischen Gericht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Er muss eine Geldstrafe von insgesamt rund 33.000 Euro bezahlen. Althaus war am Neujahrstag beim Skifahren in der Steiermark mit einer Skifahrerin zusammengestoßen. Die Frau starb bei dem Unfall, Althaus selbst erlitt ein Schädelhirntrauma. In der Stadt Köln ist das historische Stadtarchiv eingestürzt. Auch ein benachbartes Gebäude brach teilweise zusammen. Ob Personen verschüttet worden sind, ist noch nicht klar. Nach Angaben der Feuerwehr suche man noch nach mehreren Personen. Unter dem Gelände des Stadtarchivs wird die Kölner U-Bahn erweitert. Ob diese Arbeiten etwas mit dem Einsturz zu tun haben, ist noch unklar. Der kubanische Präsident Raúl Castro will seine Regierung umfassend erneuern, ein Jahr nach dem Rücktritt seines Bruders Fidel. Mehrere Minister und Funktionäre sollen durch andere ersetzt und Ministerien zusammengelegt werden. Wider Erwarten sind unter den Entlassenen auch frühere enge Vertraute Fidel Castros, beispielsweise Außenminister Felipe Pérez Roque. Der ehemalige Fußballnationalspieler Rafael Vicky hört auf. Er beende seine Profikarriere aus persönlichen Gründen, erklärte der 31-jährige amerikanischen Medien. Mehrere Jahre hatte Vicky in der deutschen Bundesliga und in Spanien gespielt, kehrte dann zum FC Sion zurück und wechselte 2008 in die USA. Vicky absolvierte für die Nationalmannschaft 75 Länderspiele. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 4.358 Punkten, ein Minus von 1,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 6.712 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 47,44 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 17,52. Das Wetter: im Norden liegt morgen früh gebietsweise Nebel, sonst scheint die Sonne. Später ziehen Wolken auf und am Abend setzt allmählich Regen ein. In den Föhngebieten bleibt es bis in die Nacht trocken. Im Süden fällt ganztags Regen, oberhalb von rund 800 Metern schneit es. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen bei rund 9 Grad, mit Föhnwerten bis 14 Grad erreicht. Am Donnerstag schließlich ist es in der ganzen Schweiz trüb und nass, im Norden fällt Schnee bis in tiefe Lagen. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 4 und im Süden bei 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News mit diesen weiteren Themen. Schweizer Schicksalsfrage, die Parteien kauen am Thema Bankgeheimnis. Großes Schweizer Drama im Nationalrat, Hauptdarsteller das Gewehr, der Wehrmann und der Schrank oder das Zeughaus. Tribune de Genf, 24 Stunden, welche Traditionszeitungen kommen in Deutsch-Schweizer Besitz? Was will Tamedia? Frage nach der Strategie. Und der Blick nach Genf, wie reagiert man dort? Dann in Basel die Schnitzelbankenkrise.
Der Marcel Rohner auch, grilliert in Wollerau, die Parzellen nebendran, will denn der Kurer haben. Wir dienen es nicht verüble und wenn nicht weiter gröble.
Später kubanischer Frühlingsputz. Raúl Castro schickt die halbe Mannschaft seines großen Bruders nach Hause. Und im Dossier die Krise in Russland. Sie ist hart. Vor allem für nicht-russische Arbeiter. Der Usbeke Schermomat Kiliarov sagt, er werde behandelt wie ein unerwünschter Gastarbeiter, wie ein Neger. Schermomat Kiliarov und sein Schicksal im Dossier des Echo der Zeit. Der Bundesrat ringt mit Worten, Abgrenzungen und mit sich selbst. Dasselbe gilt für zahlreiche National- und Ständeräte. Sie kämpfen mit der Antwort auf die Frage, wie es weitergehen kann oder soll mit dem Bankgeheimnis. Wie weiter, war effektiv die Frage des Tages heute Nachmittag in den Fraktionen. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Die Meinungen bei SVP und SP sind gefestigt. Die SP frohlockt darüber, dass das Bankgeheimnis in Frage gestellt ist, die SVP blockt. Aber in der Mitte tut sich was. Die CVP, bis anhin eine Verfechterin des Bankgeheimnisses, wankt nun. Sie hat einen Vorstoß formuliert, in dem auch sie bei schweren Verstößen von Steuerhinterziehung helfen will. CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Es ist klar, dass wir hier bereit sind, einen Schritt zu machen, um in schwerwiegenden Fällen, die zu definieren sind, auch von Steuerhinterziehungen Rechts- oder Amtshilfe zu gewähren. Was aber heißt, dass man die Auskünfte in einem geordneten Verfahren gibt und auf Nachfrage eines Richters.
Auch bei der FDP haben sich einzelne Vertreter schon dafür ausgesprochen, dass den USA beim Bankgeheimnis Zugeständnisse gemacht werden. Offiziell hält sich die FDP aber bedeckt. Sie will zwar mit anderen Ländern verhandeln, beispielsweise beim Zinsbesteuerungsabkommen entgegenkommen. Ob sie aber auch bereit wäre, bei Fällen grober Steuerhinterziehung Amtshilfe zuzulassen, lässt FDP-Präsident Fulvio Pelli offen.
Also wir haben vom Anfang an uns verweigert, in diese Diskussion einzutreten, weil wir glauben, die Strategie in diesem Gebiet muss vom Bundesrat erarbeitet werden. Einmal, dass der Bundesrat eine Strategie entwickelt hat, werden wir unsere Meinung über diese Frage stellen. Natürlich muss man wissen, je mehr man hier den anderen Ländern gibt, je schwieriger sein wird, die Vermögensverwaltung in der Schweiz beizubehalten.
Dass sich mehr und mehr Vertreter der Mitte für eine Aufweichung des Bankgeheimnisses aussprechen, freut die SP. Der Bundesrat brauche eine Strategie in Bezug auf die Trockenlegung aller Steuerfluchtoasen, und zwar sofort, sagt SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer. Bei grober Steuerhinterziehung soll sich die Schweiz inskünftig nicht mehr auf ihr Bankgeheimnis stützen dürfen, sondern müsse mit anderen Staaten kooperieren und Daten ausliefern. Ganz ausgegoren sei die Idee aber noch nicht.
Was das Wort grob heißt, muss man dann noch definieren. Aber es ist klar, es braucht eine Abgrenzung, zum einen in Bezug auf den Vorsatz. Es muss ja eine vorsätzliche Steuerhinterziehung sein. Und es muss auch einen bestimmten Frankenbetrag erreichen. Also eine lappale und fahrlässige Steuerhinterziehung, das soll weiterhin behandelt werden wie heute. Ich denke, darum geht es ja auch nicht.
Dass die SP nun Unterstützung von Vertreterinnen und Vertretern der CVP und der FDP erhält, ärgert wiederum die SVP. Sie verlangt eine Stärkung des Bankgeheimnisses und will gegebenenfalls mit einem Referendum eine Volksabstimmung erzwingen. Die ganze Diskussion um das Bankgeheimnis sei auf das Versagen des Bundesrats zurückzuführen. Die SVP fordert deshalb eine parlamentarische Untersuchungskommission. Diese solle Fehler bei der Bearbeitung der Amtshilfebegehren aus den USA untersuchen, sagt SVP-Stratege Christoph Blocher.
Es ist Schlamperei von Behörden. Wenn man 300 Dossiers bekommt im Mittejahr, dann weiß man, bis welcher Zeit man das erledigen muss. Dann macht man einen Terminplan, das ist alles nicht gemacht worden. Und am Schluss ist man zu spät. Und dann gibt man die Dossier, ohne den Rechtsweg einzuhalten. Das ist eine tiefe Verletzung der Bankkunden. Und das kommt nicht in Frage. Das muss untersucht werden.
In einer dringlichen Debatte werden sich in der dritten Sessionswoche die National- und Ständeräte wohl detaillierter mit der Frage des Bankgeheimnisses beschäftigen.
Geraldine Eicher. Andere Grundsatzfrage, von allerdings vermutlich weniger weltweiter Bedeutung: Sollen Armeeangehörige ihre Waffen weiterhin zu Hause aufbewahren? Das Parlament beginnt zu zögern mit seinem Ja. Dies nach mehreren Tötungsdelikten mit Sturmgewehren und nachdem letzte Woche eine Volksinitiative eingereicht wurde zum Schutz vor Waffengewalt. Die heutige Debatte im Ständerat hat gezeigt, dass kaum jemand mit der heutigen Lösung glücklich ist. Nicht einmal SVP-Verteidigungsminister Ueli Maurer. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das Thema Armeewaffe aufs Tapet brachte SP-Ständerätin Anita Fetz. Sie schlug vor, die Ordnanzwaffe künftig ohne Verschluss nach Hause abzugeben, womit diese schießuntauglich würde. Denn, meinte Fetz,
in anderen Bereichen haben wir auch eine Nulltoleranz. Ich möchte hier auch eine Nulltoleranz haben.
Worauf die Wogen im Ständerat hochgingen. Der Glarner SVP-Mann Thies Jenny schloss sich der Argumentation von Fetz an und ging an die Adresse seines Parteikollegen und Bundesrates Ueli Maurer sogar noch weiter.
Weg mit dieser Waffe, weg aus der Privatsphäre. Das wäre, Herr Bundesrat, das wäre eine mutige Tat.
Das Selbstvertrauen von Männern könne ja wohl kaum von der Waffe zu Hause abhängig gemacht werden, betonte Jenny. Solches Denken ist für den SVP-Ständerat
eine Kultur wie im Wilden Westen oder im Süden von Afghanistan.
Und selbst Ständeräte wie Bruno Frick von der CVP, die grundsätzlich daran festhalten wollen, die Waffe nach Hause abzugeben, fordern nun vom Bundesrat Lösungen, die Missbräuche verhinderten.
Hier die Sache einfach auszusitzen, hat keine Chance mehr.
Die Botschaft ist bei Verteidigungsminister Ueli Maurer, der heute seinen ersten Auftritt als Bundesrat im Parlament hatte, angekommen.
Wir können die Ängste der Bevölkerung, die bestehen, nicht einfach auf die Seite wischen und mit Traditionen erklären. Das genügt angesichts der Problematik, Volksinitiative usw. eindeutig nicht.
Doch was tun? Er wolle das Kind nicht gleich mit dem Bade ausschütten, erklärte Maurer im Namen des Bundesrates. An der Heimabgabe der Armeewaffe wolle man grundsätzlich festhalten, sich aber Ausnahmen überlegen, so die Möglichkeit, die Waffe freiwillig im Zeughaus abzugeben. Eine Lösung, welche die Anhänger der Initiative nicht überzeugt, denn potenzielle Straftäter werden ihr Gewehr kaum freiwillig irgendwo deponieren. Auch eine andere Maßnahme, die der Bundesrat erwägt, kam im Ständerat nicht gut an. Das Aussortieren von Schweizern mit Gewaltpotenzial bei der Rekrutierung. Die grünliberale Ständerätin Verena Diener schaudert's.
Da bekomme ich Hühnerhaut. Da bekomme ich Hühnerhaut. Wer will dann hier diese Verantwortung übernehmen und festhalten, dieser Mann, der sich hier stellt, der hat ein Gefahrenpotenzial?
Und auch CVP-Vertreter Eugen David erteilte solchem Ansinnen eine Abfuhr.
Das finde ich eine unmögliche Lösung. Das wirkt enorm diskriminierend, diese Dinge. Also auf die bitte ich Sie absolut zu verzichten.
Der Bundesrat werde nach den Diskussionen in beiden Räten noch einmal über die Bücher gehen, kündigte Verteidigungsminister Ueli Maurer an. Das Thema, ist sich der SVP-Bundesrat im Klaren, bewegt die Leute.
Ja, das Thema ist emotional. Ich erlebe das jetzt seit Wochen im Departement. Das wird auch eine emotionale Abstimmung geben dann über diese Volksinitiative. Weil eigentlich geht es auf beiden Seiten um Leben. Einerseits verliert man Leben durch den Missbrauch, auf der anderen Seite setzt der Wehrmann letztlich sein Leben ein für dieses Land und hat dafür die Waffe. Und wenn es sozusagen um Leben und Tod geht, dann gehen die Emotionen hoch.
Das nächste Mal am Montag in 2 Wochen, dann stimmt der Nationalrat über einen Vorstoß ab, der die Armeewaffe gänzlich ins Zeughaus verbannen will.
Der Zürcher Tamedia-Konzern arbeitet sich weiter gegen Westen vor. Nachdem er vor 2 Jahren bereits das Berner Medienhaus Espace übernommen hatte und damit die Berner Zeitungen BZ und Bund, ist er nun in der Westschweiz angekommen. Und nicht irgendwo in der dortigen Medienlandschaft. Die Zürcher übernehmen gleich das ganze Schweizer Geschäft von Edipress und damit den größten Medienkonzern der Romandie. Zuerst der Blick nach Zürich. Was will Tamedia? Welche Rolle will dieser Verlag in diesem Land spielen? Beat Zoltermann.
Sie tragen zwar den gleichen Vornamen, Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident von Tamedia, und Pierre Lamunière, Verwaltungsratspräsident von Edipress, doch das ist reiner Zufall und nicht Grund für die Transaktion. Den Ausschlag hätten andere Faktoren gegeben, sagt der Verkäufer Pierre, während Käufer Pietro zuhörte.
Von der schwierigen Konjunktur ganz abgesehen hat sich das Verhalten der Leser und Inserenten stark verändert.
Die Leserinnen und Leser lesen immer seltener Tageszeitungen, immer häufiger beschaffen sie sich ihre Infos durch andere Medienquellen.
Durch die Vervielfachung der Informationsplattformen, die Annäherung zwischen Printmedien und audiovisuellen Medien sowie die Emporkommen neuer, starker Konkurrenten im Internet wie Google, steht die Medienbranche vor gewaltigen Herausforderungen.
Diese Veränderungen seien nachhaltig, die alten Zeiten definitiv vorbei. Um in dieser neuen Medienlandschaft bestehen zu können, brauche es mehr Kraft, mehr Größe, mehr Präsenz. Dies alles bekommt Tamedia nun, indem es das Schweizer Geschäft der Lausanner Edipress aufkauft, für 226 Millionen Franken vorerst, später kommt noch eine unbekannte Summe dazu. Edipress ist in der Romandie stark verankert und gibt unter anderem die Tageszeitungen Le Temps und 24 Heures sowie das Pendlerblatt Le Matin Bleu heraus und betreibt diverse Internetplattformen. Käufer Pietro Supino von Tamedia sagt, man habe sich für eine Vorwärtsstrategie entschieden, um den allfälligen Einstieg eines ausländischen Medienkonzerns zu verhindern.
Wir wollen diesen Wandel nicht etwa erdulden, sondern bewusst und rechtzeitig mitgestalten. Und zwar durchaus im Sinne der Rentabilität und der Qualität.
Das heißt, die einzelnen Titel müssen Gewinn abwerfen, aber sie sollen innerhalb des Konzerns ihre Unabhängigkeit behalten. Redaktionsstellen sollen keine abgebaut werden, mit einer Ausnahme bei den Pendlerzeitungen in der Westschweiz. Überall sonst würden sich die beiden Konzerne idealerweise ergänzen, betonte Käufer Pietro Supino. Synergien sollen aber im Backoffice, beim Vertrieb und beim Druck gefunden werden. Dass das einfacher gesagt ist als getan, weiß man auch bei Tamedia. Noch immer sind auch 2 Jahre nach dem Kauf der Berner Espas Media Group nicht alle Baustellen beseitigt. Zwar spart man inzwischen 20 Millionen Franken pro Jahr ein, offen ist aber immer noch die Zukunft der Zeitung Bund zum Beispiel. Und auch bei Edipress warten zahlreiche Herausforderungen. Die größte für Karl Lüent, Journalist und Beobachter der Medienszene, sind die unterschiedlichen Sprachen und Mentalitäten.
Wie werden die Westschweizer Abonnenten auf die Nachricht reagieren, dass ihre Zeitung nun in der Hand von Swiss Toto ist? Wie werden die germanisch geprägten Manager von Tamedia mit den verletzlichen Seelen der Westschweizer Publizistik zurechtkommen? Das wird sehr interessant zu verfolgen sein.
Auch weist Lüent darauf hin, dass Tamedia in den letzten Jahren selten durch eigene Kreativität aufgefallen ist, sondern vor allem durch eine geschickte Akquisitionspolitik. Die erfolgreiche Gratiszeitung 20 Minuten beispielsweise wurde vom norwegischen Konzern Schibsted übernommen.
Alles, was sie vergessen haben zu erfinden, auch das Lokalradio, das Lokalfernsehen von Schawinski, das haben sie für teures Geld eingekauft. Und wenn ich Aktionär der Tamedia wäre, was ich nicht bin, dann würde mich langsam die Finanzierung und die Abdeckung vor allem der kommenden Risiken zu interessieren beginnen.
Solche Einwände interessieren heute Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino wenig. Er ist der Gewinner heute. Er strahlt, steht am Rednerpult und preist die Vorzüge des Deals. Am Tisch daneben sitzt Edipress-Verwaltungsratspräsident Pierre Lamunière. Er starrt auf das Blatt vor sich, die Mundwinkel nach unten gezogen. Manchmal sagen Gesten mehr als Worte.
Beat Soltermann aus Zürich. Ein wesentlicher Teil der welschen Presse fällt damit sozusagen in Deutschschweizer Hände. Ich fragte unseren Welschland-Korrespondenten Martin Heuli, wie das dort aufgenommen wird. Er meint, so verletzlich seien die welschen Seelen offenbar doch nicht.
Also bei einem breiten Publikum hat man das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Also die abertausend Menschen, die im Zug eine Gratiszeitung lesen, die haben das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Es gibt auch keine emotionale Bindung an Edipress, ganz einfach, weil Edipress schon omnipräsent wäre. Und wenn jetzt das von Lausanne nach Zürich geht, ist das nicht mehr so ein großer Sprung.
Einige Meinungsträger haben sich aber doch sehr kritisch geäußert.
Ja, tatsächlich. Man hat natürlich Angst, wahrscheinlich berechtigt Angst auch, dass jetzt alles in Zürich sitzt, sogar dass in Zürich darüber entschieden wird, wie die Presse in der Westschweiz aussehen soll. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass man immerhin jetzt eine nationale Lösung hat. Edipress ist nicht von Ersan zum Beispiel von einer französischen Gruppe geschluckt worden. Und man kann sich auch vorstellen, dass es Chancen gibt, um mit der Deutschschweiz, mit der Deutschschweizer Presse besser zusammenzuarbeiten.
Tamedia ist ja schon im Berner Markt vorhanden. Hier geht man davon aus, dass die beiden Titel, die hier noch sind, Berner Zeitung und Bund, zusammengelegt werden allernächstens. Besteht diese Befürchtung im Welschland auch?
Darüber habe ich noch gar nichts gehört. Das ist eine Möglichkeit, aber man kann sich schlecht vorstellen, dass diese Titel, die jetzt schon Edipress gehört haben, dass die zusammengelegt werden.
Haben, hätten die Menschen denn überhaupt etwas zu befürchten? Anders gefragt, gibt es eine spezifische andere welsche Presse, die gefährdet sein könnte? Oder ist eine Westschweizer Zeitung ohnehin ungefähr dasselbe wie eine Deutschschweizer Zeitung, einfach in anderer Sprache?
Nein, sie ist definitiv noch etwas anderes. Sie ist noch in der Tradition des französischen Journalismus, der näher beim Essay ist. Also jeder französische Schriftsteller versteht sich auch als Journalist. Man pflegt auch viel, viel mehr die Pressezeichnung. Man pflegt viel mehr das Gespräch, auch in den Zeitungen, das Interview, die Fotografie, das ist wohl etwas anders, viel diskursiver als etwa die deutsche oder die angelsächsische Presse.
Boulevardesker auch?
Das würde ich nicht sagen. Das hängt vielleicht eher damit zusammen, dass wir in einem viel, viel kleineren Markt sind in der Westschweiz. Es ist erstaunlich, was für so wenige Leute getan wird, dass es für einen Markt von vielleicht 1 Million Menschen so viele Presseerzeugnisse gibt. Und wir haben ja auch noch Lepto. In der Schweiz hatten wir, in der Deutschschweiz hatten wir Facts. Facts gibt es nicht mehr. Hebdo gibt es immer noch mit einer kleinen Redaktion, die sehr, sehr gute Arbeit leistet.
Der Medienwissenschaftler Roger Blum meinte bei uns am Mittag, das könnte vor allem eine Chance sein, auch Deutschschweizer Texte in der französischen Schweiz und umgekehrt. Was zeigt die Erfahrung? Ist das realistisch?
Das ist realistisch. Gerade Hebdo übernimmt immer wieder von, zum Beispiel aus dem Spiegel, wird übersetzt, auch aus der Deutschschweiz werden Texte übersetzt. Das ist tatsächlich eine Chance, weil Übersetzungen heute viel schneller gemacht werden und auch preislich viel günstiger sind. Auch die einzige Sonntagszeitung, die wir noch haben, übernimmt auch immer wieder sehr viel aus der Deutschschweiz.
Weltschlandkorrespondent Martin Heule im Echo der Zeit. Wir machen weiter mit diesen Themen. Krise in Basel, im Bank und auf dem Zettel. Krise in Kuba mit erstaunlichen Folgen in der Regierung. Krise in Russland, der Augenschein auf dem Kurskaer Bahnhof und die Frage nach den Dimensionen. Wirtschaftskrise, Finanzkollaps, Knatsch ums Bankgeheimnis, das füllt nicht nur die Zeitungsspalten, das müsste, ja, derzeit ist Fasnacht in Basel, auch die Zedel- und Schnitzelbänke inspiriert haben. Hören wir doch mal rein, wie es tönt. Unser Basler Korrespondent Beat Giger hat sich umgehört.
Einer der Höhepunkte der drei schönsten Tage ist jeweils die Laternenausstellung auf dem Münsterplatz. Die eindrücklichen Leuchtkunstwerke sind nicht nur schön gemalt, besonders ins Auge stechen dieses Jahr die zum Teil bitterbösen Karikaturen von raffgierigen Bankmanagern. Die Laternenverse dagegen stimmen einen erstaunlich versöhnlichen Ton an.
Mehr Löhne ist trotz der Bankenkrise unsere Fasnacht nicht vermiese.
Tatsächlich nimmt die Basler Fasnacht auch in unsicheren Zeiten ihren gewohnten, gemächlichen Gang. Pfeifer und Trommler ziehen durch die Gassen und tauchen für ein paar Stunden in eine andere Welt ein. Eine Welt ohne Börsenabsturz und Massenentlassungen, dafür mit Mehlsuppe und Zwiebeleweihe. Mit den Bossen etwas härter ins Gericht als die Zedeldichter gehen die Schnitzelbänkler auf der anderen Seite des Rheins im Kleinbasler Kaffee Spitz. Der Peperoni verschafft sich Luft.
Bei den Banken weiss man nie so recht. Ist der der König oder Knecht? Nur nein, man kannst du sicher sein, nämlich dass der Tisch, wo sie die gerade drüber ziehen, aus Mahagoni ist.
Die Exzesse in der Finanzwelt haben auch den Arbeitsalltag der Strassenwischer nachhaltig verändert.
Ein paar Milliarden hat der Bundesrat spendiert. Darum haben wir so ein Finanzpaket dann geschnürt. Und haben unsere Wertpapiere, da braucht es ein glückliches Händchen, als Bündel genommen und rausgestellt am Strassenrändchen.
Kaum Hilfe erhoffen sich die Schnitzelbänkler aus Bundesbern. Die Penetranten stellen dem Bundesrat ein schlechtes Zeugnis aus.
Der Schmied ist weg, es ist damit der schwächste Blose. Der Guspe bleibt mit Hämorrhoiden und Arthrose. Der Moritz frisst nur Gemüse und kommt so auf den Hund. Der Markt klappt zusammen, sonst läuft alles rund.
Der Singvogel reist an den Zürichsee und betreibt Milieustudie.
Bei mildem Wetter ist der Ospel als im Garten. Ein Chateaubriand finanziert aus meinem Ersparten. Und genießt sie Leben so bedört mit Kind und Frau. Der Marcel Rohner auch grilliert in Wollerau. Die Parzellen nebendran, will denn der Kurer haben. Wir dienen es nicht verüble und wenn nicht weiter gröble. So tut sich dort Parzelle an Parzelle drängen. doch für die Herren wurden ein paar Zellen lange.
Dieser Spaziergang durch den Basler Fasnachtskosmos zeigt es, die Krise hat auch etwas Gutes. Zumindest liefert sie den Narren genügend Stoff für ihren satirischen Jahresrückblick. Auch wenn der Zedeldichter der Klosterrabe wieder auf bessere Zeiten hofft.
Leider ist im letzten Jahr noch dies noch im Zedelmacher der Witz abhanden gekommen. Vielleicht gibt es im 2010 wieder etwas zu lachen. Trotzdem, die wir auch dieses Jahr Fasnacht machen.
Beat Giger war auf der Gass und in der Beiz. Wer geglaubt hatte, Raúl Castro würde auf Kuba einfach das Erbe seines älteren Bruders Fidel verwalten, hat sich, offenbar, sieht man jetzt, getäuscht. Gestern hat Raúl Castro die Regierung des Landes umgebildet, nach einem bisher eigentlich eher ruhigen Jahr an der Spitze des Landes. Und Raúl geht nicht zimperlich um mit den Vertrauten des Fidel. Er ersetzt gleich mehrere Schlüsselpositionen. Auslandredaktor Franco Bartel über die Gründe einer unerwarteten Radikalkur.
Mit Carlos Lache und Felipe Pérez Roque entlässt Raúl Castro auf einen Schlag die beiden wohl prominentesten Mitglieder seiner Regierung, sagt Mauricio Vicent, Kuba-Korrespondent der spanischen Tageszeitung El País. Alle entlassenen Minister seien Zöglinge seines Bruders Fidel und Raúl Castro habe sie nun mit seinen engsten Vertrauten ersetzt.
Se ha situado a personas que son de la máxima confianza de Raúl Castro.
Mit diesem Schritt habe Raúl die Zügel nun endgültig in die Hand genommen, sagt auch der Castro-Biograf und Kuba-Kenner Volker Skierka.
Ich glaube, das ist der Machtwechsel, der wirkliche Machtwechsel von Fidel zu Raúl Castro.
Es fällt auf, Raúl Castro ersetzt zwei altgediente Minister durch zwei hochrangige Offiziere. Dies sei aber nicht der Beginn einer Militarisierung Kubas, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass Raúl Castro sich an wirtschaftliche Reformen wagt.
Hier versucht Raúl Castro, die sich zuspitzende wirtschaftliche Krise zu meistern, indem er immer weitere Bereiche der Ökonomie den Talenten von Militärs anvertraut oder, sagen wir mal, der vielleicht Effizienz der Militärs.
Kubas Militär ist nämlich weit mehr als eine Armee. Kubas Militär ist ebenso ein großes Wirtschaftsunternehmen. Die Armee kontrolliert große Teile des kubanischen Tourismus und besitzt zahlreiche Betriebe. Betriebe, die notabene im Gegensatz zu vielen anderen kubanischen Staatsbetrieben funktionieren und Geld abwerfen. Dieses wirtschaftliche Know-how ist auf Kuba rar und Raúl Castro möchte es nun für die gesamte Wirtschaft nutzen, wenn er etwa einen General zum neuen Sekretär des Ministerrates macht. Für viele ist es eine Überraschung, dass Carlos Lache, der diesen Posten bisher innehatte und vielen als Reformer, sogar als Hoffnungsträger galt, der Regierung nicht mehr angehören wird. Für den Korrespondenten von El País ist damit aber keineswegs ausgemacht, dass Carlos Laches Karriere damit am Ende ist.
No se le quita del buró político ni se le quita como vicepresidente del Consejo de Estado. O sea, el futuro de Carlos Lache está todavía por definir.
Carlos Lache werde weder aus dem Politbüro noch aus dem Amt des Vizepräsidenten des Staatsrates entfernt. Es könnte also sein, dass Lache in der Zeit anstehender, schwieriger Reformen bewusst aus der Schusslinie genommen wird, um ihn später dann als unverbrauchte Kraft erneut ins Spiel zu bringen. Ohne Ämter und mit schlechteren Chancen auf ein Comeback steht hingegen Felipe Pérez Roque da. Er war in jungen Jahren persönlicher Sekretär Fidel Castros und bis gestern noch Außenminister. Volker Skierka geht davon aus, dass ihn Raúl Castro als ein Symbol der Regierung seines älteren Bruders aus dem Weg geräumt hat. Neu besetzt er den Posten des Außenministers mit dem bisherigen Stellvertreter Bruno Rodríguez. Für Mauricio Vicent eine Schlüsselfigur der neuen Regierung.
Bruno Rodríguez es un hombre que ha tenido buenas relaciones, ha estado en Estados Unidos.
Rodríguez, dem gute Kontakte zu den USA nachgesagt werden, falle die Aufgabe zu, eine Annäherung an die USA einzufädeln. Und ein solches Tauwetter erscheint unter dem neuen Präsidenten Obama zumindest als möglich.
Franco Battel. Kuba zeigt es, aber auch Russland und damit auch Zentralasien zeigt es. Die Wirtschaftskrise ist weltweit und damit kommen wir zum Dossier. Gegen 10 Millionen Fremdarbeiter aus Tadschikistan, aus Usbekistan oder aus Kirgisistan haben in den letzten Monaten und Jahren in Russland gearbeitet. Und sie haben damit ihre Angehörigen in ihrer Heimat finanziert. Diese Migranten aus Zentralasien haben in Russland oft jene Arbeiten verrichtet, für die man keine Russinnen und Russen mehr gewinnen konnte. Für harte Arbeiten auf Großbaustellen, für die Kehrichtentsorgung, für die Straßenreinigung. Doch jetzt, im Zeichen der Wirtschaftskrise, sind diese Migranten nicht mehr willkommen. Russlands Behörden erinnern sich plötzlich daran, dass die letztlich illegal nach Russland gekommen sind. Im ersten Teil des Dossiers zur Krise in Russland hat Peter Giesling zentralasiatische Migranten im Moskauer Kasana- und Kurska-Bahnhof getroffen.
Die Türen des Zugs, der eben auf dem Perron 7 eingefahren ist, öffnen sich. Einem Wagen entsteigt eine Gruppe junger, schwarzhaariger Männer. Sie tragen alle eine große, blaue Plastikreisetasche unterm Arm. Es sind offensichtlich arbeitssuchende Migranten aus Zentralasien, welche trotz der Wirtschaftskrise nach einer Arbeitsmöglichkeit Ausschau halten. Offiziell sind diese Migranten hier in Moskau unerwünscht. Deshalb stiehlt sich die Gruppe dann auch möglichst unauffällig davon zu irgendeinem vereinbarten Treffpunkt. Seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise herrscht hier auf den Bahnhöfen in Moskau ein besonders nervöses Kommen und Gehen. Von hier aus suchen arbeitswillige Tadschiken, Usbeken oder Kirgisen nützlichen Kontakt zu ihren Landsleuten. Von hier weg wurden sie bisher meist zu äußerst schlechten Bedingungen auf eine der zahlreichen Großbaustellen gebracht. Von hier werden sie nun seit kurzem als unerwünschte Migranten von der Moskauer Miliz vertrieben. In einer Ecke der Bahnhofshalle entdecke ich einen Usbeken. Zu seinen Füßen liegt ein großes, fest zusammengeschnürtes Gepäckbündel. Ja, meint er, er sei bereit, sein Schicksal zu schildern, sagt Schermumat Kiliarov. Wir sind hier unerwünschte Gastarbeiter, Neger sozusagen. Wenn wir Russen wären, würden wir vielleicht respektiert. Bis vor kurzem habe er zusammen mit 60 anderen Usbeken auf einer Moskauer Baustelle gedient. Doch seit dem Herbst habe er seinen Lohn nicht mehr erhalten. Immer wieder seien er und seine Kollegen auf den nächsten Monat vertröstet worden. Im November sind dann 40 von uns entlassen worden. Man hat ihnen nur ein Geld für den Nachhauseweg bezahlt. Der Lohn werde später überwiesen, habe man allen erklärt. Wegen der Wirtschaftskrise müssen sie sich jetzt eben gedulden. Er selbst, so Schermomat Kiljarov, habe dann zusammen mit ein paar anderen noch bis Ende Jahr Tag für Tag hart auf der Baustelle weitergearbeitet. Ende Dezember sind dann aber auch wir entlassen worden, ohne Lohn. Man könne uns nicht mal die Fahrt nach Hause bezahlen, hieß es. Wegen der Krise gäbe es weder weitere Arbeit noch Geld. Wir sollten uns an unsere Landsleute wenden und uns aus dem Staub machen. Seitdem treibe ich mich hier in Moskau rum. Ich habe keine Arbeit, kein Geld und kann deshalb auch nicht nach Hause. Wo wohnen Sie denn? Ich weiß nicht. Ich habe keinen eigenen Platz. Manchmal bin ich auf Baustellen, in Baucontainern. Ich ziehe einfach umher. Weil sich die meisten Fremdarbeiter aus den früheren zentralasiatischen Sowjetrepubliken formal illegal in Russland aufhalten, bekommen diese dann auch keine Hilfe und keinen wirksamen Rechtsbeistand. Schlimm zudem, so Schermomat Kiljarov, wie er und seine Kollegen hier in Moskau von der Miliz geplagt würden. Die Milizionäre schikanieren uns, sie wissen, dass wir nirgendwo hin können, dass wir kein Geld haben und sie treiben uns deshalb umher von einem Moskauer Bahnhof zum anderen. Die Zahl der zentralasiatischen Fremdarbeiter, welche in Russland bis vor kurzem die unbeliebtesten Arbeiten besorgten, wird auf 4 bis 9 Millionen geschätzt. Sie alle sind hier, weil die Arbeitsaussichten in ihrer Heimat noch viel schlechter sind als in Russland. Sie arbeiten und wohnen hier in der Fremde unter meist erbärmlichsten Bedingungen. Nur in der Hoffnung, ihren Angehörigen Ende Monat ein bisschen Geld schicken zu können. Jetzt aber zerschlage sich auch diese Perspektive. Meine Familie hungert wahrscheinlich. Ich habe schon seit November nicht mehr anrufen können. Seit 4 Monaten weiß ich nicht, wie es meinen Angehörigen geht. Aber sie werden hoffentlich schon irgendwie überleben.
Schermo Matkiljarov war bis Ende Jahr auf einer der Moskauer Großbaustellen beschäftigt. Viele dieser Projekte wurden jetzt zumindest vorübergehend eingestellt. Bauherren haben ihre Insolvenz erklären müssen. Es gibt keine Investoren mehr, die im Moment bereit wären, die Arbeit an diesen Bauten von teilweise gigantischem Ausmaß weiter zu finanzieren. Zwar hat sich Russlands Regierungschef Putin noch bis vor kurzem bemüht, die Wirtschaftskrise als eine Angelegenheit des Westens darzustellen, aber die Wirtschafts- und Finanzkrise hat auch Russland sehr hart getroffen. Nochmals Peter Giesling.
Die Schwere der russischen Wirtschaftskrise wird gut sichtbar, wenn man in Moskau den verschiedenen Großbaustellen entlang fährt. Etwa entlang der Bauumzäunung der neuen Moskauer City, welche dereinst mit einem 600 Meter hohen Wolkenkratzer die 15 Millionen Einwohnerstadt überragen soll. An diesem Turm wird vorläufig nicht weitergebaut und auch andere Baustellen sind vorderhand stillgelegt. Dafür haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den sogenannten Arbeitsbörsen und bei den arbeitslosen Meldestellen alle Hände voll zu tun. Es gibt immer mehr Arbeitslose im Baubereich, weil hier für viele Projekte das Geld fürs Weiterbauen fehlt. Deshalb sind jetzt Hunderte arbeitslos. Jekaterina Kirillova ist Leiterin einer Moskauer Arbeitsvermittlung für das Baugewerbe. Die schwere Krise, meint sie, habe zudem die Arbeitsbereitschaft der russischen Werktätigen stark verändert. Viele seien jetzt auch bereit, zu weitaus niedrigeren Löhnen zu arbeiten. Früher arbeiteten die Migranten aus den GUS-Staaten für ein Gehalt, mit dem sich die Russen nie abgefunden hätten. Migranten sind auf dem Arbeitsmarkt aber jetzt nicht mehr so gefragt. Und nun sind die Russen bereit, für Löhne zu arbeiten, für die sie vor einem Jahr noch nicht mal die Finger gerührt hätten. Tausende zentralasiatische, aber zum Teil auch türkische Fremdarbeiter haben hier in Russland mittlerweile ihre Arbeit verloren. Aber auch die arbeitslosen Russen werden immer zahlreicher. Im Automobilkonzern Avtovaz schieben Tausende Kurzarbeit. Um die Moral etwas zu heben, veranstalten sie nun offenbar regelmäßige Antikrisenpartys. Die Stimmung dort ist auf dem Nullpunkt. 90.000 Neufahrzeuge stehen in Toljatti auf Halde. Die gesamte russische Industrieproduktion ist in den letzten Monaten um rund 16% gesunken. Und die Arbeitslosigkeit steigt und steigt. Sie werde bald 10 Millionen Werktätige in Mitleidenschaft ziehen, schätzt Jewgeni Gontmacher von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Allein in der Stadt Lipezk beispielsweise mit ihren Stahlhochöfen soll es demnächst weitere 20 bis 40.000 Arbeitslose geben. Viele russische Arbeitnehmer warten zudem auf längst fällige Lohnzahlungen. Auf umgerechnet rund 190 Millionen Franken wird derzeit die den Werktätigen geschuldete Lohnsumme geschätzt. Die Zentralbank versucht zwar, die Rubelentwertung aufzufangen, doch die russische Währung hat in den letzten Monaten im Vergleich zum Dollar oder zum Euro rund einen Drittel ihres Werts verloren. Dies wiederum verteuert die Dollar- und Euro-Kredite für die zahlreichen russischen Schuldner. Präsident Medvedev hat nun einen Personalabbau in der eigenen Verwaltung angekündigt und er hat eine Liste mit den Namen von 100 Experten zusammengestellt, welche unter Umständen als staatliche Krisenmanager zum Einsatz kommen sollen. Aktionismus, schimpft derweil die politische Opposition. Und es wirkt wenig vertrauenserweckend, wenn man erfährt, dass die Regierung nun die gefürchteten Truppen des Innenministeriums verstärkt, um allfällige Bevölkerungsrevolten besser niederschlagen zu können.
Das Dossier Krise in Russland von DRS-Moskau-Korrespondent Peter Giesling. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Veronika Meyer. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.